Weltanschauung hören, ein Zentrum Ökumene Podcast. Früher war die religiöse Welt überschaubarer. Gläubige waren ChristInnen, evangelisch oder katholisch, und sie lebten in der gleichen Region. Begegnung mit der anderen Konfession oder gar einem fremden Glauben waren selten. Heute ist das anders. Das Christentum ist vielfältiger. Neue Religionen kommen ins Land und viele haben mit dem Glauben gar nichts mehr am Hut. Manche sind unsicher, wenn sie dann doch unbekannten Religionen oder Weltanschauungen begegnen. Die Vielfalt ist spannend und bereichernd, aber nicht alles ist harmlos. Manches führt zu Konflikten und ist umstritten. Regelmäßig gibt Oliver Koch Einblicke und Orientierung in dieser unübersichtlichen Welt.
Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um eine Gruppierung mit dem Namen Bruno Gröning Freundeskreis. Ich habe mal einen Flyer mitgebracht und da steht drauf: Es gibt kein Unheilbar. Ein neuer Weg zur Gesundheit von Körper und Seele. So wirbt dieser Freundeskreis für sich und seine Veranstaltungen. In der heutigen Folge unserer Podcast-Reihe Weltanschauung hören fragen wir uns: Wie kommt man mit dem Bruno Gröning Freundeskreis in Kontakt und was passiert auf deren Veranstaltungen? Außerdem interessiert uns, wer war dieser Bruno Gröning eigentlich, um dessen Person sich alles im Freundeskreis dreht? Worum geht es bei den Veranstaltungen? Und was kann man aus einer evangelisch-christlichen Sicht zum Freundeskreis sagen? Zum Schluss geht es dann auch noch darum, was man tun kann, wenn man mit dem Bruno Gröning Freundeskreis in Kontakt kommt. Ich bin Oliver Koch, evangelischer Pfarrer und Referent für Weltanschauungsfragen im Zentrum Ökumene der beiden evangelischen hessischen Landeskirchen in Frankfurt.
Und ich bin Lars Schneider, angehender Pfarrer in der evangelischen Kirche von Hessen und Nassau. Zurzeit bin ich Praktikant im Zentrum Ökumene in deinem Referat für Weltanschauungsfragen. Meine erste Frage ist: Wie kommt man eigentlich überhaupt in Kontakt mit dem Bruno Gröning Freundeskreis?
Ja, Lars, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Freundeskreis in Kontakt zu kommen. Zum einen natürlich über persönliche Einladungen. Also jemand kennt jemanden, der sagt: Ich bin da gewesen, komm doch mal mit zu so einer Veranstaltung und schau dir das mal an. Dann gibt es natürlich auch noch Anzeigen in Zeitungen, Tageszeitungen zum Beispiel oder in irgendwelchen Wochenblättchen. Da wirbt der Bruno Gröning Freundeskreis für sich und lädt zu Veranstaltungen ein. Dann natürlich über die Homepage, wenn man selber sucht, sich auf die Suche macht, alternative Heilungen eingibt zum Beispiel. Oder natürlich, und so einen Flyer habe ich hier mal mitgebracht, wenn man einen Flyer im Briefkasten findet. Der ist dann ausgeteilt worden und da steht dann zum Beispiel ganz groß drauf: Es gibt kein Unheilbar, ein neuer Weg zur Gesundheit von Körper und Seele. Unten drunter steht dann: Geheilte berichten, wie sie gesund geworden sind. Referenten vermitteln Bruno Grönings Wissen, sodass dessen Aussage, es gibt kein Unheilbar, für jeden erlebbar werden kann. Und dann werden auf diesem Flyer in so einer Art Word-Cloud so ein paar Krankheiten genannt. Tinnitus, Depressionen, Migräne, Bandscheibenvorfall, Herzrhythmusstörungen und so weiter und so weiter. Alles Krankheiten, die anscheinend auf so einer Veranstaltung geheilt werden können. Und dann gibt es natürlich noch einen Film, einen Dokumentarfilm, der heißt Das Phänomen der Heilung, die weltweiten Aktivitäten des Bruno Gröning Freundeskreises. Läuft immer mal wieder in unterschiedlichen Kinos. Auch so kann man mit dem Bruno Gröning Freundeskreis in Kontakt kommen.
Okay, und wenn mich ein Filmplakat oder eine Broschüre interessiert und ich auf eine Veranstaltung gehe vom Freundeskreis, was passiert dann dort? Was begegnet mir dort? Warst du selbst schon einmal auf einer Veranstaltung des Bruno Gröning Freundeskreises?
Ja klar, ich bin auf einigen Veranstaltungen vom Bruno Gröning Freundeskreis gewesen. Vielleicht schildere ich mal irgendwie so von einer Veranstaltung, die mir besonders im Gedächtnis gewesen ist, so ein paar Erlebnisse. Die Ankündigung für diese Veranstaltung hieß: Medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe, Heilungen sind medizinisch beweisbar. Und da wurde dann eingeladen nach Mannheim in ein Bürgerhaus. Zum Ärztevortrag stand da groß auf einem Plakat vor diesem Bürgerhaus. Und ich betrete an einem Mittwochabend diesen Saal, der ist gut gefüllt. So circa 80, 90 Besucherinnen und Besucher sitzen bei gedämpftem Licht und unterhalten sich angeregt. Man kennt sich, habe ich so den Eindruck, begrüßt einander. Was mir ziemlich schnell auffällt, ist, dass viele sichtbare Krankheiten oder Gebrechen haben. Da stehen Gehhilfen zum Beispiel, eine mitgebrachte Trage liegt in der Mitte des Ganges. Einigen fällt es auch schwer zu gehen, alleine zu gehen, und sie müssen gestützt werden. Und im vorderen Bereich des Raumes ist eine große Leinwand aufgebaut und ein Tisch, so wie eine Art Altar mit Blumen, steht da und eine Musikanlage. Und auf diesem Altar, auf diesem Tisch, steht ein riesiges schwarz-weißes Foto und ich sehe einen Mann mit einem stechenden Blick. Das ist natürlich Bruno Gröning, der da vorne in einem großen Bild zu sehen ist. Nach einer kurzen Begrüßung haben dann die Organisatorinnen darum gebeten, alle Handys im Saal auszustellen, weil sonst, so haben sie das gesagt, der Laptop von den Strahlen gestört werden könne. Interessante Erkenntnis. Eindringlich wies dann auch die Leiterin dieses Mannheimer Bruno-Gröning-Freundeskreises darauf hin, dass man sich äußerlich und innerlich ganz auf den folgenden Vortrag und den fließenden Heilsstrom einlassen solle. Und dann begann der Referent des Abends mit seinem Vortrag. Da ging es vor allen Dingen um so ein paar Lebensdaten von Bruno Gröning, wo er gewesen ist, was er so alles gemacht hat und vor allen Dingen aber, wie er geheilt hat. Mir ist noch ein Zitat ganz gut in Erinnerung. Da hieß es: Bruno Gröning war ein Wunderheiler durch und durch, ein außergewöhnlicher Mensch. Er hatte nie ein böses Wort und hat sich nie mit Menschen gestritten. Er hat verschollenes altes Wissen reaktiviert und heilt durch die göttliche Kraft. Diese hat er den Heilsstrom genannt. Nach diesem Vortrag gab es eine kurze Pause und in einem beeindruckenden Spannungsbogen hat der Referent gesagt: Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diesen Heilsstrom ganz persönlich zu erfahren. Und dann kam das eigentliche Einstellen, so nennt der Bruno Gröning Freundeskreis diese besondere Methode. Da soll man sich in einer sogenannten Kutscherhaltung hinsetzen. Das ist eine Haltung, in der die Beine in einem rechten Winkel auf dem Boden stehen, die Hände nach oben geöffnet sind und man sich ganz entspannen soll. Es läuft meditative Musik. Man soll sich konzentrieren auf diese Art Altar, die vorne steht, mit Kerze, Bild von Bruno Gröning und den Blumen. Es sollte nichts gekreuzt sein, was irgendeine Form von Energiefluss hindern könne. Alles Negative, alle Krankheiten und Sorgen aller Art sollten wir nun loslassen und nicht mehr daran denken. Manchmal ist es bei solchen Veranstaltungen auch noch so, dass gesungen wird. Es gibt so einige Lieder des Bruno Gröning Freundeskreises und ich habe mal so zwei Liedtexte mitgebracht. In diesen Liedern wird Bruno Gröning als eine Art Retter besungen. Da heißt es in einer Strophe: Als die Welt erkennen musste, dass sie keinen Weg mehr wusste, um befreit zu werden, schickte Gott auf Erden wieder einen Mann, der dann neu begann, die Menschen zu befreien, Bruno Gröning. Und an anderer Stelle singen sie: Ach bitte, ja, wenn du es kannst, dann bitte Bruno Gröning, hilf. Die Erde kam, das Heil geschah und blieb bei uns immer da. Der Retter ist da, der Retter ist da. Ganz viel wird bei diesen Veranstaltungen auch über Liebe und positive Energien gesprochen, eine positive Einstellung. Und es heißt immer wieder, dass ein sogenanntes Resonanzgesetz herrsche, also dass man immer Gutes denken und handeln solle. Und wenn man das tut, dann bekomme man auch immer Gutes zurück. Aber wenn man Schlechtes denkt oder Schlechtes tut, dann bekäme man auch Schlechtes zurück. Man muss also immer, so habe ich das noch gut in Erinnerung, an das Gute denken, das Gute tun und den Menschen mit Liebe begegnen. Sonst käme das Schlechte wie eine Art Bumerang zu einem zurück. Es gibt noch einen wichtigen Teil bei solchen Veranstaltungen und das sind die Heilungserlebnisse und Schilderungen derjenigen, die dem Bruno Gröning Freundeskreis anhängen. Da wird dann also berichtet über erfahrene Heilungen. Menschen stehen auf und sagen, dass sie von Depressionen geheilt worden sind, dass sie keine Rückenschmerzen mehr haben oder auch, dass sie während dieser Heilsstrom gewirkt hat, sie ein Prickeln gespürt haben oder ihnen warm geworden ist oder solche Dinge. Diese Schilderungen scheinen ein fester Bestandteil zu sein in der Choreografie dieser Veranstaltungen. Das Ganze dauert dann ungefähr so 1,5 bis 2 Stunden. Der Eintritt ist frei und zum Schluss gibt es in der Regel einen großen Bücherverkauf und es wird um Spenden gebeten. Ja, und jetzt nach diesen eher praktischen Erlebnisschilderungen wäre es ja mal an der Zeit, grundlegende Dinge über den Bruno Gröning Freundeskreis zu klären. Lars, du hast dich ja eingelesen in die Thematik. Also zunächst mal, wer ist eigentlich diese Person Bruno Gröning, der ja diesem Bruno Gröning Freundeskreis seinen Namen gegeben hat?
Ja, also Bruno Gröning hat eigentlich eine ganz schön spannende Biografie. Er wurde am 30. Mai 1906 als Bruno Grönkowski in Danzig geboren. Seine Erziehung war streng katholisch. Nach verschiedenen abgebrochenen Ausbildungen, Kriegseinsatz bei der Wehrmacht und russischer Gefangenschaft zog er nach Dillenburg in Hessen. Dort war schnell die Rede von angeblichen göttlichen Kräften Grönings, die für großes mediales Interesse sorgten. In verschiedenen Städten trat er als Wunderheiler auf und zog die Massen an. Er kam allerdings bald in Konflikt mit staatlichen Gesundheitsbehörden und musste sich ab 1954 einem Ermittlungsverfahren unterziehen. Er wurde zu einer Strafe von 8 Monaten Gefängnis verurteilt und erhielt ein Auftrittsverbot für die gesamte Bundesrepublik. Dennoch übte Gröning weiterhin seine Heilungstätigkeit aus. Weitere Verfahren folgten. Am 26. Januar 1959 erlag er einem Krebsleiden.
Okay, das liegt ja alles schon ganz schön lange zurück. Wenn ich richtig rechne, ungefähr 61 Jahre jetzt. Und trotzdem hat sich die Faszination über diesen Wunderheiler bei einigen Menschen bis heute ja ganz schön fortgesetzt. Jetzt sag mal, in welcher Rolle sah sich Bruno Gröning eigentlich selbst? Und hatte er eine eigene, ausformulierte Glaubenslehre?
Also was diese anhaltende Faszination für Bruno Gröning anbelangt, also ich denke, die hängt eng mit den angeblichen Heilungen von Gröning zu dessen Lebzeiten zusammen, aber auch von der Vorstellung, dass von ihm immer noch, auch nach seinem Tod, heilende Wirkung ausgeht, dass er immer noch heilen kann. Und das wiederum geht auf eigene Aussagen von Gröning zurück, dass alle Heilungen auf geistigem Weg passieren und dass sie nicht an seine körperliche Existenz gebunden sind. Bruno Gröning selbst sah sich früh in seinem Leben schon von Gott beauftragt. Eine eigene Lehre wollte er in dem Zusammenhang nicht formulieren, aber er sah sein Wirken in Übereinstimmung mit dem katholischen Glauben, den er ja genossen hat bei sich in der Familie. Dennoch gibt es eine Gedankenwelt Grönings, die man zusammenfassen kann, und zwar aus den Aussagen, die er selbst bei Auftritten oder bei Interviews oder Heilungsveranstaltungen oder diesen Gemeinschaftsstunden, von denen du ja schon gesprochen hast, die er da gemacht hat. Systematisiert und zusammengefasst haben diese Aussagen dann die Gefolgsleute, der Freundeskreis, nach dem Tod natürlich von Gröning. Und demnach ist es so, im Zentrum der von Gröning selbst formulierten Vorstellungen steht ja die Idee von dem Heilstrom, der von Gott ausgeht und der durch Gröning hindurch zum Kranken überfließt. Zur Kraftübermittlung benutzte Gröning dazu Gegenstände, wie zum Beispiel kleine Staniolkugeln, die er aus Zigarettenschachteln geformt hat und an seine Anhängerinnen weiterreichte. Ein Funktionär des Freundeskreises schrieb Gröning dabei die Aufgabe eines Transformators zu, der die göttlichen Energien, also diesen Heilstrom, so umwandelt, dass jeder Mensch nur so viel bekommt, wie er eben aufnehmen kann.
Gröning als eine Art Transformator göttlicher Energien. Interessant. Ich habe auch mal gehört, dass jemand vom Bruno Gröning Freundeskreis davon gesprochen hat, dass Gröning eine Art Katalysator göttlicher Energien gewesen sei. So oder so, das rückt Bruno Gröning und seine Person ja auf jeden Fall in eine ziemlich herausgehobene religiöse Rolle. Du hast ja gesagt, dass der Freundeskreis die Vorstellung Grönings weitergeführt hat. Gibt es dabei also so etwas wie einen theologischen, glaubensmäßigen Kerngedanken?
Ja, ich finde schon, dass es sowas wie einen Kerngedanken gibt. Man könnte zum Beispiel das so zusammenfassen: Der Freundeskreis vertritt die Auffassung, dass es ursprünglich einmal eine direkte Verbindung gegeben hat zwischen Gott und den Menschen. Und da die Menschen sich aber von Gott abgewandt haben, fielen sie aus der göttlichen Ordnung heraus. Und diese Ordnung kann der Mensch nun nicht mehr aus sich selbst heraus wiederherstellen. Und so kommt Bruno Gröning ins Spiel. Er hat eben die Brücke gebaut, über die der Zugang zu Gott für die Menschen wieder möglich wird.
Okay, das ist ein ganz schön hoher Anspruch, der Bruno Gröning damit zugesprochen wird. Aber wie drückt sich das denn praktisch in den Zusammenkünften im Freundeskreis aus?
Ja, das mit dem Anspruch stimmt. Indem Gröning als Retter der Erde angesehen wird, wie wir das ja vorhin schon in dem Lied gehört haben, und indem man halt auch daran glaubt, dass er aus dem Jenseits noch als Vermittler des Heilstroms weiterwirkt, dadurch ist Bruno Gröning ja selbst zum Glaubensgegenstand geworden. Und im Freundeskreis wirkt sich das praktisch so aus, dass es da bei deren Treffen um 2 Dimensionen geht. Nämlich einmal um das persönlich erfahrbare Heil, also darum, dass ein Mensch im Freundeskreis Heilung von seiner eigenen Krankheit, von einer Behinderung oder einem anderen Leiden sucht. Und auf der anderen Seite geht es im Bruno Gröning Freundeskreis um die Verehrung Bruno Grönings, weil dieser Gröning selbst ja als eben der Vermittler und Garant für diese Heilung angesehen wird. Auf diese Weise werden das Wohlergehen eines Menschen mit dem Schicksal der ganzen Welt zusammen verknüpft.
Gut, also dann beleuchten wir diese zwei Sichtweisen, Dimensionen, wie auch immer, einmal ein bisschen getrennt voneinander. Was muss denn ein Mensch, der ein konkretes Leiden oder eine Krankheit hat, dem Bruno Gröning Freundeskreis nach denn genau tun, um heute diese angebliche Heilung durch Bruno Gröning zu erfahren?
Eben einstellen auf den göttlichen Heilstrom. Das hast du am Anfang ja auch schon geschildert. Es geht darum, diese Kutscherhaltung einzunehmen, diese konzentrierte, aufrechte Sitzhaltung, Arme und Beine nicht verschränken und die Handflächen auf den Oberschenkeln liegen haben. Und ja, es geht so weit, dass gesagt wird, dass der Heilstrom in Deutschland am besten um 9 Uhr und um 21 Uhr empfangen werden kann. Nach dem Empfang des Heilstroms, wenn man da Schmerzen empfindet, dann wird das als Regelungen bezeichnet, die als Teil eines Reinigungsprozesses nötig seien. Über Krankheit und Negatives darf nicht gesprochen werden, weil das den Heilungsprozess beeinträchtigt. Deine Gedanken gestalten dir das Leben, wie du es lebst, wird Gröning zitiert. Heilung kann durch ein kritisches Umfeld wieder verloren gehen. Außerdem werden in den Versammlungen Porträtfotos von Gröning für den Empfang des Heilstroms besondere Bedeutung beigemessen. Viele Mitglieder des Bruno Gröning Freundeskreises tragen für den Notfall ständig ein Bild Grönings bei sich.
Okay, dankeschön. Und wie sieht's jetzt mit der zweiten Ebene, also dieser zweiten Dimension der Verehrung der Person Bruno Grönings aus?
Das hast du ja am Anfang dieser Podcast-Folge ganz gut beschrieben. Alle 3 Wochen finden diese Gemeinschaftstreffen statt. Die dauern in der Regel 2 Stunden, verlaufen nach einer festen Ordnung und werden vom örtlichen Gemeinschaftsleiter verantwortet. Zu Beginn wird gemeinsam ein Lied gesungen. Die Liedtexte werden zur Versammlung ausgegeben und anschließend danach wieder eingesammelt. In der folgenden Ansprache behandelt der Leiter einen Abschnitt aus dem Leben Grönings und bezieht diesen auf das persönliche Leben der Teilnehmer. Musik mit meditativem Charakter, mehrmals eingespielt, unterbricht jeweils die Ansprache des Leiters. Im Anschluss daran geben die Mitglieder Erfolgsberichte über erlebte Heilungen, darunter auch Fernheilungen. Nach dem Verlesen eines Gröning-Wortes formulieren die Teilnehmer in der Regel Gebete an Gröning mit der Bitte um Hilfe für sich selbst und andere. Während der abschließenden Einstellung, um den Heilstrom zu empfangen, wird nochmals Musik eingespielt, die den Heilerfolg verstärken soll. Jugendliche Anhänger Grönings treffen sich übrigens in besonderen Kreisen zur Volksmusik und zum Volkstanz. Jeweils am 26. Januar, das ist der Heimgangstag, wie er genannt wird, und am 30. Mai, dem Geburtstag Bruno Grönings, gibt es spezielle Feierstunden, zum Beispiel auf dem Friedhof im hessischen Dillenburg.
Ah, okay, genau, in Dillenburg. Auf dem Friedhof bin ich schon mal gewesen und habe mir das Grab von Bruno Gröning tatsächlich angeschaut. Das wird wirklich einmal im Jahr zu einer Pilgerstätte für die Anhänger des Bruno Gröning Freundeskreises. Und das Interessante ist, auf diesem Grabstein ist eine Weltkugel zu sehen, um die ein Ring gelegt ist. In Anklang an ein Zitat von Bruno Gröning, das lautet, die Erde droht zu zerspringen. Ich lege einen Ring herum, dann kann sie nicht zerspringen. Also das nur mal nebenher. Aber jetzt lass uns an dieser Stelle doch nochmal zu diesem Verein des Freundeskreises im Speziellen kommen. Wie genau ist es denn dazu gekommen?
Der Bruno Gröning Freundeskreis wurde 1979, also 20 Jahre nach dem Tod Bruno Grönings, von der österreichischen Lehrerin Grete Häusler ins Leben gerufen. Sie gab an, bereits 1950 durch Bruno Gröning selbst von mehreren schweren Krankheiten geheilt worden zu sein. Und den Freundeskreis gründete sie, nachdem es ihr gelungen war, das von Gröning zu seinen Lebzeiten angelegte Archiv zu übernehmen, mit dem Anspruch, das Werk Bruno Grönings im Freundeskreis in seinem Sinne fortzuführen, setzte sie sich in den Folgejahren gegen konkurrierende Anhänger Grönings durch. Seit 2007 leitet Grete Häuslers Sohn Dieter Häusler den Bruno Gröning Freundeskreis. Konkurrenz erfährt der Freundeskreis durch Gruppierungen und Einzelpersonen, die sich auch auf das Wirken Bruno Grönings beziehen, die den Bruno Gröning Freundeskreis aber ablehnen. Also ich denke, es ist klar geworden. Womit wir es heute bei dem Thema Bruno Gröning Freundeskreis zu tun haben, das bezieht sich einerseits auf eine bereits länger zurückliegende Vergangenheit und dabei vor allem auf die Person Bruno Grönings. Und damit ist es vielleicht keine Bewegung, die besonders modern oder hip rüberkommt. Und andererseits beansprucht diese Gruppierung ja aber ein ganz besonderes Herausstellungsmerkmal, nämlich die Freunde und Freundinnen desjenigen zu sein, der im Auftrag Gottes Heil und Heilung bewirken kann. Sogar über sein irdisches Leben hinaus. Jetzt würden mich noch zwei Dinge interessieren. Worin siehst du denn die Hauptproblematik mit dieser Gruppierung aus der Sicht der evangelischen Kirche und der wissenschaftlich reflektierten Theologie? Und worauf ist im Besonderen zu achten im Gespräch als Seelsorger mit Menschen, die Erfahrungen mit dem Bruno-Gröning-Freundeskreis gemacht haben?
Ja, also wir haben ja vorhin gehört, dass der Bruno-Gröning-Freundeskreis vor allen Dingen mit dem Slogan wirbt, es gibt kein Unheilbar. Und mit diesem Grundsatz, den der Freundeskreis selbst auf Paracelsus zurückführt, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sieht er diesen Grundsatz, es gibt kein Unheilbar, durch Bruno Gröning bestätigt. Und durch diesen Satz erhebt der Freundeskreis ja praktisch den Anspruch, jede Krankheit heilen zu können. Auch wenn sie selbst immer wieder öffentlich sagen, sie würden keine Heilungsversprechungen machen. Trotzdem, wenn ich mir vorstelle, und das erlebe ich in den Beratungen auch immer wieder, Menschen sind schwer krank und suchen natürlich irgendwie auch oftmals irgendwie dann nach dem letzten Strohhalm. Und dann kommt so eine Ansage, es gibt kein Unheilbar, dann weckt das schon riesengroße Hoffnung. Der Mensch aus einer theologischen Perspektive begibt sich dabei ja dann auch in Bruno Grönings Mittlerschaft und dann eben auch in Abhängigkeit von ihm. Diesen Anspruch des Bruno Gröning Freundeskreises, über eine zweifelsfreie Methode zur Heilung zu verfügen, finde ich, muss aus einer christlichen Perspektive deutlich widersprochen werden. Immer wieder in den Beratungen habe ich auch erlebt, dass ehemalige Anhänger des Freundeskreises von einer Art Heilungsdruck sprechen, dass sie also in den Veranstaltungen aufgefordert wurden oder sich aufgefordert fühlten, von erlebten Heilungen zu berichten, obwohl das gar nicht so gewesen ist. Eine andere Sache ist natürlich die Einstellung zu Krankheit und Gesundheit. Der christliche Glaube weiß ja, dass Krankheit und Gesundheit zum Menschen gehören und die Beziehung zu Gott dadurch nicht beeinträchtigt wird. Menschen können und sollen auch auf eine gesunde Lebensweise achten und im Krankheitsfall medizinische Hilfe suchen. Ob sie gesund oder krank sind, liegt aber nicht allein in unserer Hand. Im Gebet, davon sind auch wir als Christinnen und Christen natürlich überzeugt, können wir Hilfe und Beistand Gottes suchen, aber eben Gottes direkt und ohne eine Mittlerschaft. Die heilende Zuwendung Gottes können wir dann als Wohltat und Ausdruck Gottes Barmherzigkeit erleben. Sie kann aber auch dann erfahren werden, wenn Kranke medizinisch eben nicht mehr geheilt werden können, jedoch die Kraft erlangen, ihre Krankheit zu tragen und ihr Leben auch damit sinnvoll zu gestalten. Ich sage es mal ganz einfach, Menschen können schwer krank sein, aber trotzdem heil an ihrer Seele. Seelsorglich sollte man sich den Menschen zuwenden, die in irgendeiner Weise von Aktivitäten der Gruppe des Bruno-Gröning-Freundeskreises betroffen sind, um ihnen Unterstützung zukommen zu lassen. Wenn hier Krankheiten und ausbleibende Heilungen vor allen Dingen ursächlich dem Zweifel der Kranken oder ihrer schlechten oder negativen Einstellung zugesprochen werden oder sogar ihrem Umfeld schuldhaft angelastet werden, dann führt das ja in der Regel zu zusätzlichem hohen psychischen Druck für die Betroffenen und zu einer tiefgreifenden Störung ihrer Beziehung zu ihrem Umfeld. Ich finde, da sollte man ansetzen und Menschen seelsorglich begleiten und unterstützen.
Kannst du vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps geben, was man denn ganz konkret zum Beispiel Menschen raten kann, deren Angehörige, also Kinder, Freunde oder Freundinnen beim Bruno-Gröning-Freundeskreis mitmachen?
Also dazu muss man erstmal sagen, dass jeder natürlich frei entscheiden kann, welche Religion oder Glaubensrichtung er oder sie anhängt oder welche Angebote auch zu einer Heilung in Anspruch genommen werden wollen. Beim Bruno-Gröning-Freundeskreis würde ich jedoch raten, sich sehr gut zu informieren und die Hintergründe zu checken. Auf jeden Fall würde ich raten, sich mit seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt zu besprechen und zu hören, was er oder sie zu den Angeboten des Bruno-Gröning-Freundeskreises sagt. Ich kann verstehen, wirklich gut verstehen, wenn kranke Menschen in diesen Ausnahmesituationen ihres Lebens an jeden Strohhalm sich klammern, und das ist völlig menschlich und nachvollziehbar. Aber genau diese Situationen der Verletzlichkeit bieten eben auch eine Angriffsfläche für Angebote, die problematisch gesehen werden von unterschiedlichen Professionen und Seiten. Vielleicht kann man ja auch in der Familie darüber reden, was die Bedürfnisse sind, die jemand hat, der gerne zum Bruno-Gröning-Freundeskreis gehen will oder dort ist. Ist es vielleicht Zuneigung, die fehlt, vielleicht mangelnde Nähe oder Verständnis, vielleicht auch die verständliche Sehnsucht nach einem Wunder? Über diese Bedürfnisse kann man miteinander reden und sprechen. Das ist sowieso der Grundratschlag, den ich immer geben würde. Immer, 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 solange es geht, miteinander im Gespräch bleiben. Die Türen offen halten, auch wenn das manchmal schwer ist und man vieles nicht nachvollziehen kann oder mag. Aber nur so bleibt die Chance bestehen, den Kontakt gut zu halten und sich auch immer wieder sensibel und kritisch einzuschalten. Denn dazu braucht es ja Vertrauen. Und solange man miteinander im sozialen Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis miteinander redet, sich vertraut, kann man auch ganz viel miteinander schaffen.
Das war der Podcast Weltanschauung hören des Zentrums Ökumene zum Thema Bruno Gröning Freundeskreis. Mehr Informationen gibt's auf der Homepage zentrum-ökumene.de unter dem Reiter Weltanschauungen.
Diesem Podcast liegt das Buch Evangelische Orientierungen inmitten weltanschaulicher Vielfalt zugrunde. Autoren Andreas Hahn, Reinhard Hempelmann, Oliver Koch und Matthias Pöhlmann. Das Buch kann im Zentrum Ökumene bestellt werden oder steht auf der Homepage als Download zur Verfügung.